Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir hören auf die Fortsetzung der eben gehörten Geschichte aus dem 6. Kapitel des Johannesevangeliums. Da heißt es in den Versen 30 bis 35, das Volk sprach zu Jesus: Was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste. Wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Liebe Gemeinde, also das kann einem ja schon Kopfzerbrechen bereiten. Eben haben die Menschen das Brotwunder erlebt. Was ist denn da los? Also 5000 Männer, da waren mindestens noch andere 5000 dabei. Frauen, Kinder, genauso sind sie satt geworden. Haben die denn nicht mitbekommen, was da vorne bei Jesus und den Jüngern passiert ist? Muss man sich doch fragen. Hat sich das nicht rumgesprochen? In der Antike durchaus gab man ja das, was da vorne passierte und gesagt wurde, weiter an die weiter hinter Sitzenden oder Stehenden. Das war sehr eingeübt. Darum auch diese wunderbaren, genauen Berichte der Evangelien etwa. Die Leute hatten ein super Gedächtnis. Und man gab einander Anteil an dem, was passiert ist. Also das schlägt doch dem berühmten Fass den Boden aus, gerade was passiert. Und schon wieder wird ein Wunder gefordert. Ach nein, nein. So besonders sind die Leute nicht. So ganz unten in meinem Herzen denke ich manchmal, kaum 3 Tage vergangen, was Tolles mit Gott erlebt. Niederschmetternde Nachrichten, nun könnte bald das nächste Wunder kommen. Ich glaube nicht, dass Jesus ungeduldig geworden ist mit den Leuten oder sie zurechtgewiesen hat. So im goethischen Sinne. Im Blick auf die Wunder hat Goethe mal gesagt, das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind. Und das war durchaus kritisch gemeint, bis hämisch. Also so in der Bedeutung, der Glaube der Christen ist darauf angewiesen, dass Wunder geschehen, damals wie heute. Sonst funktioniert das nicht mit dem Glauben. Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind. Und seitdem, nicht erst seit Goethe, ich meine seit den Tagen des Johannesevangeliums und schon davor, da geht es weiter. Was ist das eigentlich, ein Wunder? Das kann man durchaus innerweltlich interpretieren. Also ich wundere mich über etwas, überraschend Eingetretenes. Ich wundere mich, dass dieses oder jenes noch ausbleibt. Oder ich wundere mich über Ereignisse der Geschichte. Und so sprechen wir auch vom Wunder der Wende oder von dem Wunder der Bewahrung in unserem eigenen Leben. Und dann noch wissen wir dann, das nicht so ganz genau einzuordnen. Ist das eine Durchbrechung der natürlichen Gesetze, das Wunder, wie bei der Brotvermehrung zweifellos gemeint ist? Oder ist das Wunder etwas, was aus dem Alltag herausragt und etwas wirklich zutiefst auch innerweltliches ist, mit den Gesetzen dieser Welt erklärlich, aber dass es gerade jetzt passiert ist, ist ein Wunder und wundert uns. Was ist es mit den Wundern? Die Wunder sind genau wie unsere Welt von Gott in die Wirklichkeit gerufen worden. Also auch das Wunder der Brotvermehrung, das Wunder der Auferstehung, das Wunder der Totenerweckung ist eine Kreation, ist eine Schöpfung des allmächtigen Gottes. Insofern brauchen wir uns gar nicht so Gedanken drüber zu machen. Es ist der allmächtige Gott, der dahinter steht, und Goethe hat von dem allmächtigen Gott nicht viel gehalten. Er hat das innerweltlich versucht zu erklären, was da passiert ist. Mit ihm viele Leute der Aufklärung, auch Theologen, Brotvermehrung, die allerüblichste aufklärerische Meinung war, dass Jesus sie aufgefordert hat, miteinander zu teilen, und weil alle miteinander ihre Brottüten auftaten, wurden alle satt. In allem Ernst wurde das gepredigt im 18. Jahrhundert. Ich finde, und das sage ich auch mit aller Zurückhaltung und Bescheidenheit und mache mich gar nicht lustig über solche Menschen, ich finde, das kommt auch bei mir, wenn ich solche Erklärungsversuche unternehme, aus dem Kleinglauben heraus. Ich traue Gott nicht zu, was er gerade getan hat oder was er tun kann. Ich habe nicht genau kapiert, was in der Heiligen Schrift eigentlich mit den Zeichen und Wundern gemeint ist. Und auf diesen Kern führt uns Jesus zurück in dem heutigen Predigtext. Das wahre und größte Wunder bin ich mit Kreuz und Auferstehung, mit meinem Leben hier auf der Erde. Das größte Wunder bin ich. Und bitte, vertraut mir doch, dass ich es bin, der Vertrauen verdient hat und der Wunder schafft. Und dann schaut euer Leben neu an. Wenn man nach Galiläa reinkommt, so aus der Jordansenke fährt man hoch nach Galiläa, wenn man vom Toten Meer kommt. Und da ist wirklich der Berg Tabor ein ganz markanter Berg, also ähnlich wie die Landeskrone, vielleicht noch ein bisschen drastischer. Ja. Aus der Ebene erhebt sich auch wunderbar geformt der Berg Tabor. Und da verortet schon die erste Christenheit den Berg der Verklärung. In der Heiligen Schrift ist das nicht ausdrücklich gesagt, aber viele Ereignisse spielen sich um den Berg herum ab, und so ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass er mit seinen drei Jüngern, mit seinen drei auserwählten Jüngern von den Zwölfen da hochzog und dann dort oben auf dem Berg der Verklärung, da begegneten ihm sozusagen die Kronzeugen Jesu. Die Kronzeugen Gottes, der den Messias Jesus gesandt hat, Mose und Elia. Mose gilt auch im Judentum auch als der größte Prophet. Die erscheinen links und rechts von Jesus und bestätigen, dass er der Sohn Gottes ist. Hier ist das Zeichen in unserem Abschnitt. Im Alten Testament war das Zeichen der Sättigung des Volkes sozusagen Heilsgaben, nämlich Brot, Manna und Wachteln und Wasser. Das kam aus dem Felsen, wir erinnern uns an dieses Wunder. Wasser und Brot sind Zeugen des allmächtigen, schaffenden Gottes. Und Mose und Elia bezeugen, dass Jesus der wirkliche, der wahre, der einzige Sohn Gottes ist. Wunderbar. Zur Verehrung Jesu wollen die Jünger Hütten bauen. Aber das wollte Jesus nicht. Er wollte nicht, dass sie beim Wunder stehen bleiben. Und das macht das Johannesevangelium unübersehbar deutlich. Das ist der Wille Jesu, die Sättigung, die ganz natürliche Sättigung des Menschen, aber die Menschen, die das erleben, sollen nicht dabei stehen bleiben. Sondern das Wunder hat einen noch tieferen Sinn. Damit wird nicht die Sättigung entwertet, etwa die Speisung der 5000, sondern es ist die Bitte, die große Bitte Jesu da, geht doch nicht an dem tiefen Sinn des erlebten Wunders vorüber, nämlich, dass ihr mich als Brot des Lebens in der Mitte habt, als Wasser des Lebens in der Mitte habt, und zwar dauerhaft, und zwar sättigend für Zeit und Ewigkeit. Was passiert am Berg Tabor? Sie gehen hinunter vom Berg der Verklärung und dann heißt es so wunderbar klar, und sie sahen Jesus allein. Das ist es. Das ist es. Und im Johannesevangelium ist so wirklich so einprägsam, vertraut ihm. Nicht, weil er gerade Wunder erlebt hat, sondern weil er das Brot des Lebens ist. Und die Wunder unterstreichen das, was Jesus tut und wer er ist. Wir sahen nur Jesus allein. Immer wieder heißt es die Zeit, in der wir uns gerade befinden, die festlose Kirchenjahreszeit. Weihnachten ist hinter uns, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, Trinitatisfest und jetzt kommt die festlose Zeit. Manchmal ein bisschen traurig, ja, man muss so lange auf Weihnachten warten. Und davor ist noch der Ewigkeitssonntag und so, es dauert so lange. Aber vielleicht ist auch das der tiefe Sinn der ersten Christenheit, die also das Kirchenjahr auch uns vor Augen gestellt hat. Wenn wir die Feste erlebt haben, wenn wir die Wunder des Glaubens erlebt haben, geht es an den Gottesdienst im Alltag. Und da kommt die Bewährung. Und da kommt die Geduld. Und da kommt die Sehnsucht auch nach dem nächsten Wunder, ja, nach der Begegnung mit Gott, aber es kommt die Bewährung. Wir sehen nur Jesus allein und warten auf seine endgültige Wiederkehr. Und das wollen wir mit Geduld tun und mit Freude. Es war eine handfeste Speisung der 5000. Da wurde wirkliches Brot verteilt und die Leute wurden wirklich satt, nicht nur in einem übertragenen und geistlichen Sinne. Gott schafft eine Wirklichkeit in seiner Schöpfermacht. Dürfen wir damit heute rechnen? Dann müssen wir noch einmal neu ansetzen mit Fragen. Es gibt Heilungsgottesdienste unter uns. Es gibt die biblische Anweisung, wie bei Krankheit, ich sage es jetzt mal ein bisschen technisch, zu verfahren ist. Ruft die Ältesten, bekennt eure Sünden. Und dann steht etwas sehr Einprägsames, nicht Entschuldigendes am Ende. Und es wird besser werden mit dem Kranken. Das ist genau die Sache, sehen wir bei allem, was wir auch natürlich bei aller Bedürftigkeit des menschlichen Leibes erwarten und ersehen, Aber sind wir dann auf dem Weg zu dem lebendigen Brot, was auch immer geschieht? Es wird besser mit uns werden. Heißt, wir werden ganz neu und verstärkt den Blick auf Jesus richten können, auch bei der allerschwersten Krankheit. Es passiert das Wunder, dass Menschen ganz überraschend gesund werden. Und in der Vorbereitung der Predigt habe ich so ein paar Beispiele mir auch nochmal vor Augen geführt und durchgelesen, wo auf übernatürliche Weise Gesundung passiert, Heilung passiert. Ich würde auch als übernatürliche Wirkung das Wunder der deutschen Einheit sehen oder dass Frieden geworden ist, einigen Teilen der Welt überraschend oder ein gewaltloser Widerstand zu einem positiven Ergebnis geführt hat. Vertrauen wir, dass Jesus das Brot des Lebens ist und für uns und unsere Probleme, unsere Sünde und Schuld eine Lösung hat, ja, er selber die Lösung ist. Ich habe mal in meinem Leben so ein bisschen so ein paar Punkte verfolgt. Ich will nicht viel erzählen, aber ich will von einer Sache doch mal erzählen, und das hat mich dann durch die ganze Armeezeit getragen. Ich war bei den Pionieren in Pirna, nicht bei den Baupionieren, bei den Pionieren. Also ich habe den Wehrdienst nicht verweigert, auch keinen Ersatzdienst gemacht. Und da muss man dann Wache schieben. 3 Stunden und 3 Stunden und 3 Stunden heißt 3 Stunden Wache stehen und 3 Stunden Bereitschaft und 3 Stunden kann man pennen. Und dann geht das Ganze von neuem los, 24 Stunden. Ja. Und es war im Dezember 1972, ich hatte meinen ersten Wachdienst. Da wurden wir vergattert. Vergattert hieß das. Bis hin zum Gebrauch der Schusswaffe. Und man hat dann als Wachramner wirklich ein Gewehr, eine Maschinenpistole über dem Rücken, und es brach die Dunkelheit herein. Ich war der dritte Aufzug, so nannte sich das, fast wie im Theater. Ja. So, und dann war mitten auf dem Gefechtspark, da standen Panzer, Schützenpanzer, Minenräumgeräte, alles, was so Baupioniere zu leisten hat, ob Brücken, Panzer, Legewagen und so weiter. Und ich steige zum ersten Mal die steile Leiter zum Wachturm empor, der war ziemlich so hoch, mindestens wie die Orgel ist, die Orgelempore. In der Mitte ein Scheinwerfer, den mussten wir alle 20 Minuten so anstellen und dann den ganzen Gefechtspark ablaufen. Der war schön warm, im Winter prima, konnte man sich so drüber lehnen und sich den Bauch wärmen. Also ich lehne mich erstmal an den Scheinwerfer, und dann hatte ich das ja auch auf anderen Wachtürmen gesehen, dann sind ja so Balustraden, ja, so wie ein Balkon, also so kann man sich auch gemütlich mal nach hinten lehnen, ne? Und ich trete so 1-2 Schritte zurück, und in einem letzten Augenblick zucke ich zusammen, drehe mich um, und da sehe ich, die hintere Wand ist so hoch. Ich werde dort mit Karacho runtergestürzt. Und dann muss ich sagen, da bin ich niedergefallen auf meine Knie und habe Gott gedankt, und ich weiß ganz praktisch, wie das Leben ist in Christus nach seinem eigenen Tod. Ich habe lange davon gezerrt. Und ich glaube auch, das ist schon jetzt fast seelsorgerlich, ich glaube auch, dass Gott den Glauben von jungen Christen und von vielleicht auch älter gewordenen Menschen, die dann Christen werden, bestätigt durch solche Zeichen und Wunder. Das dürfen wir erwarten. Und wir haben oft auch drum gebetet, bei Zelteinsätzen oder bei offenen Armen, Evangelisation, und dass Gott das, was gerade von vorne verkündigt, dass er das bestätigt mit Wundern und Zeichen. Uns ist klar, dass der Glaube alleine auf Wundern nicht beruhen kann. Das ist zu schwach. Und es gibt auch berühmte Theologen, ich habe mich jetzt orientiert bei der Vorbereitung, die, das habe ich natürlich gewusst, aber jetzt nochmal vor Augen, eigentlich braucht der Glaube keine Wunder. Da fallen wir auf der anderen Seite vom Pferd runter. Wir dürfen Wunder erwarten. Und wir machen sie nicht künstlich und nicht krampfhaft. Aber bei dem, wie wir leben als Christen, bei dem, wie unsere Gemeinde lebt, dürfen wir das Wunder erwarten, vielleicht ganz überraschend von Gott, dass etwas eintritt, was wir nie gedacht hätten, dass Wege eine Wendung nehmen, die wir uns nicht hätten ausdenken können. Beten um Wunder? Ja. Erwarten der Wunder? Ja. Wunder teilen, erzählen davon, Zeugnis geben? Ja. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott uns in unserem persönlichen Leben mit Wundern überrascht, dass er das möchte, dass er in der Leitung des Heiligen Geistes solche Wunder schafft, im wahrsten Sinne des Wortes, und dass wir als Gemeinde auch Wunder erleben dürfen, dass Menschen zum Glauben kommen. Das ist das größte Wunder seit Erschaffung der Welt, dass Menschen zum Glauben kommen. Und wir werden, wenn wir auf Jesus vertrauen und ihn als Brot des Lebens angenommen haben, diese Wunder auch in der nächsten Zeit in unserem persönlichen Leben und im Leben der Gemeinde erleben. Gott sei Dank. Amen.